Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das sind, mich kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich langsam. Mir gegenüber sitzt Benjamin Bühnemann. Hallo, Herr Bühnemann.
Hallo, Frau Helwig.
Herr Bühnemann, Sie sind Vorsitzender des Bremischen Richterbunds, in dem, lassen Sie mich, 260 Richter und Staatsanwälte organisiert sind. Oder fehlt da noch jemand?
Nee, genau, wir sind
Richterinnen natürlich und
natürlich,
Richter.
Natürlich Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
Genau.
Wir sind ungefähr 260 Mitglieder, das ist die große Mehrheit in Bremen. Wir sind der größte Berufsverband in Bremen.
Tatsächlich?
Der Richter und Staatsanwälte.
Wie viele Richter und Staatsanwälte gibt es denn? Also wie viele könnten sie sein?
Also wir haben etwa 200 aktive Richter und ungefähr, knapp 70 aktive Staatsanwälte.
Mann, das ist ja eine absolute Abdeckung. Wie schaffen Sie das? Die müssen doch Mitgliedsbeiträge zahlen, oder nicht?
Ja, das machen die auch.
Ja,
genau, machen die auch.
Aber es ist
interessant,
ne?
Das ist ja für eine gute Sache. Es sind auch einige noch, die schon pensioniert sind, die bei uns Mitglied sind. Damit erklärt sich das. Also wir haben keine 100%ige Deckung.
Aber ist sehr hoch. Wahrscheinlich höher als in vielen anderen Berufsgruppen.
Ich kann etwas angeben. Wir sind, glaube ich, der Mitgliedsverband im Deutschen Richterbund mit der zweithöchsten Mitgliedsdichte.
Ja, aber auch so, ne? Also wenn man bei anderen, wahrscheinlich wenn man gucken würde, wie Gewerkschaften zum Beispiel vertreten sind unter die IG Metall, unter Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, wären das ja mit Sicherheit keine 90% oder 80 oder so, ne?
Nein, das ist nicht so. Ich meine aber auch, dass die bei den Gewerkschaften deutlich höhere Mitgliedsbeiträge zahlen müssen.
Ach so,
und da müssen ja auch dann etwa meinetwegen Kosten für Streiks mit finanziert werden. Das ist ja so
Sie
eine Art
ja
Streikversicherung. Wir können nicht streiken, wir dürfen nicht streiken.
Würden Sie es sonst machen, wo wir schon mitten im Thema wären?
Also ich bin ganz froh, dass ich mir darüber keine ernsthaften Gedanken machen muss, dass wir das gar nicht dürfen. Also
aber Sie hätten schon Lust dazu, oder?
Wir hätten zumindest Anlass dafür, weil wir das Gefühl haben, das, was wir bisher tun, das, was wir fordern, sind ja keine Sachen, die wir für uns privat fordern, sondern wir fordern die letztlich im Interesse des Staates selber, um das mal so hochtrabend hier zu formulieren. Wir wollen ja einfach nur unsere Arbeit machen können.
Und es geht nicht um Personalmangel.
Es geht um Personalmangel. Mhm. Es geht darum, dass wir Nachwuchskräfte gewinnen. Wir haben natürlich eine große Konkurrenz zu Anwaltskanzleien und zu der freien Wirtschaft, die deutlich besser bezahlt als der öffentliche Dienst, was immer so ist.
Mhm.
Also jeder Sparkassenchef, glaube ich, verdient mehr als der Bundeskanzler. Da können wir nie mit der Privatwirtschaft in den Summen wirklich mithalten. Aber so ganz den Anschluss verlieren dürfen wir auch nicht, wenn wir selber die guten Leute zu uns bringen wollen.
Also es geht um mehr Leute, aber auch bessere Bezahlung, damit sie mehr Leute haben?
Das ist es, genau. Also bessere Bezahlung, angemessene Bezahlung, die wir für angemessen halten. Aber insbesondere, das ist in der Akutfall in Bremen ist derzeit aus unserer Sicht das fehlende Personal. Das fehlende Personal.
Fehlt das, weil die Juristen nicht wollen, oder fehlt das, weil es nicht finanziert ist?
Es fehlt, weil es nicht finanziert ist. Wir finden Leute mit Mühe und Not, das ist so. Also früher war das anders, früher war das etwas leichter. Da muss man sagen, da konnte man, Zahlen stimmen so ungefähr, ne? Wir konnten dann auf eine Stelle kamen 10 Bewerber und wir konnten uns den oder die Beste aussuchen.
Die mussten doch auch die glänzendsten Staatsexamen haben.
Ganz genau, ne? Die mussten gute Staatsexamen haben. Die mussten auch sonst qualifiziert sein. Also ein gutes Staatsexamen ist zwar wichtig, aber ist nicht das einzig Wichtige, sondern die müssen auch sonst charakterlich für den Beruf geeignet sein. Die müssen auch fähig sein, viel zu arbeiten. Das gehört natürlich mit dazu.
Nehmen Sie heute jeden mit jedem Examensergebnis quasi, damit Sie überhaupt jemanden haben?
Nein, so weit sind wir noch nicht, aber die Anforderungen sind schon deutlich abgesenkt worden. Was nicht heißt, dass wir schlechte Leute gefunden haben.
Nee.
Also wenn man dann ganz genau hinguckt und bei der Auswahl wirklich den Leuten wirklich auf den Zahn fühlt, dann finden wir noch wirklich gute Leute. Was mir so rückgespiegelt wurde, und ich habe auch den Eindruck, ich kann meine Kollegen hier schlecht machen, wer bin ich denn? Eher im Gegenteil, das ist mal dem Arbeitseinsatz zu verdanken, dass der Laden noch nicht vor die Wand gefahren ist.
Ich wollte nur sagen, früher kann ich mich daran erinnern, bei Kommilitonen von mir, dass in Staatsdienst zu kommen halt die hohe Hürde hatte, was ist denn das, Summa cum laude? Was ist denn das für ein Staatsexamen?
Das heißt vollbefriedigend.
Vollbefriedigend.
Wir haben manchmal unsere eigene Sprache, wir haben unsere eigenen Noten und das vollbefriedigend ist die erste Stufe vom sogenannten Prädikatsexamen.
Genau, auf jeden Fall brauchte man früher für den Staatsdienst ein Prädikatsexamen. So begehrt waren auch diese Stellen und so verantwortungsvoll natürlich auch.
Genau, also diesseits der 9 Punkten. Ne? Wir haben sozusagen ein Notensystem von 0 bis 18 Punkten. Bei 9 Punkten aufwärts beginnt das Prädikat mit dem vollbefriedigend. Und früher war das ist auch nicht so, dass man sagen kann, etwa ein Viertel der Absolventen schaffen das Prädikatsexamen.
Das Studium sowieso ist ja eins, wo es viel ausgesehen.
Ja, das ist tatsächlich auch so, zumindest war das damals zu meiner Zeit noch so, als ich vor 22 Jahren Jura studiert habe, als ich angefangen habe zu studieren. Da War es tatsächlich so, dass uns auch am Anfang gesagt wurde, gucken Sie nach links und nach rechts und Ihr linker und rechter Nachbar sitzt am Ende nicht mehr neben Ihnen oder Sie selber nicht. Das sind natürlich so mehr, vielleicht auch etwas Schauermärchen, aber es ist schon so, man muss auch schon der Typ für dieses Studium sein und das, ja, das stellt man auch nicht, oder das weiß man ja nicht vorher. Das ist wie bei vielen anderen Berufen auch oder bei anderen Ausbildungen so, wenn man erstmal drin ist, merkt man, ist es was für mich oder ist es das nicht. Man muss viel, viel lesen, man muss wirklich Lust haben zu lernen und auch Klausuren zu schreiben und natürlich ist das nichts für jedermann.
Man muss logisch denken können. Man muss, finde ich, sich mit einer ganz eigenen Sprache befassen, die irgendwie nicht jedem leicht fällt. Also mir zum Beispiel nicht.
Ja, das ist aber auch, kann auch der große Vorteil sein. Mir gefällt die Sprache sehr gut. Diese Nüchternheit der Sprache. Mir gefällt es auch gut. Mir hat das im Studium schon Spaß gemacht, mich über das Wort etwas zu streiten. Da war ich natürlich nicht der Erste oder der Einzige, der das...
Wieso kann man sich denn über das Wort etwas streiten? Wenn ich sage, mir wurde versprochen, dass ich etwas bekomme und wir streiten uns darüber, was etwas, wie viel Umfang das hat. Ist das, das der Streit über das Wort etwas?
Es gibt einen Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 812 BGB, der sagt, wer etwas ohne Leistung von wer etwas ohne Rechtsgrund von einem anderen erlangt, der muss das wieder zurückgeben, mal vereinfacht gesagt.
Ohne
das,
Rechtsgrund?
Ohne Rechtsgrund. Also Sie zahlen an jemanden, Sie haben meinetwegen mit jemandem einen Vertrag geschlossen, zahlen ihm etwas und nachher fällt der Rechtsgrund, der fällt der Vertrag weg, weil der Vertrag nichtig ist beispielsweise. Dann haben Sie, hat er etwas erlangt. Mit dem Geld, dabei ist es noch einfach, ohne Rechtsgrund, so, und dann müssen Sie ihm das wieder zurückzahlen. Aber das Etwas, das kann ja auch, ja, was ist Etwas? Ist das nur was, was einen Vermögenswert hat? Kann das auch ein gutes Arbeitszeugnis sein?
Verstehe.
Beispielsweise oder so, da lässt sich drüber streiten. Über viele Worte im Gesetz, das Gesetz ist ja immer so formuliert, dass es abstrakt formuliert für eine Vielzahl von Fällen, aber Anwendung finden soll. Und was das für Fälle sind, da ist wieder jeder Fall anders. Und dann stellen sich so viele Fragen, über die man sich dann streiten kann und über die man diskutieren kann. Also mir macht das großen Spaß. Ich finde das ganz spannend. Aber ich weiß, dass das bei dem einen oder anderen natürlich auch Befremden auslösen kann.
Man merkt jedenfalls schon, dass Sie dieses Fach Chinesisch sprechen, weil ich würde immer sagen, Sie sagen erlangen, ich sage bekommen. Also ich würde sagen, ich würde nie sagen, jemand hat irgendwas erlangt, sondern vielleicht was bekommen, aber erlangen scheint mir schon sehr so ein bürokratischer Begriff zu sein.
Es kann sein, dass ich privat auch sage bekommen und wenn ich im Dienst bin und es dann darauf ankommt, sage ich erlangt oder schreibe ich erlangt.
Ne? Ist ja auch nicht schlimm, also das kann man ja noch gut verstehen, aber es kann, ich hab gesehen, Sie haben mal einen Text geschrieben mit einem Kollegen zusammen, der Titel war Nötigungsnotstand bei Gefahr für nicht höchstpersönliche Rechtsgüter. Ich würde bei nicht höchstpersönlich, das finde ich schon eine merkwürdige Konstruktion, die ist im wahren Leben, wenn ich das wahre Leben als außerhalb der Justiz festlegen kann. Und Nötigungsnotstand, also Nötigung weiß ich ja noch, aber zusammen mit Notstand weiß ich nicht. Und ja, Rechtsgüter. Was ist Nötigungsnotstand bei Gefahr für nicht höchstpersönliche Rechtsgüter?
Also ich kann dazu sagen, es ist, den Aufsatz habe ich, glaube ich, 2009 oder 2010, meine ich, geschrieben mit einem Kommilitonen oder mit einem Referendarskollegen, Freund von mir damals, zusammen. Und dabei ging es, das ist so bei diesen juristischen Aufsätzen, das ist ein Aufsatz in einer Ausbildungszeitschrift gewesen. Und bei diesen Aufsätzen ist es in der Regel so, man guckt sich ein kleines juristisches Problem an und beleuchtet das auf 3, 4, 5, 6, 7, die nur 4 Seiten und schreibt dazu was. Und Nötigungsnotstand ist eine Form, hat was mit dem Strafrecht zu tun und hat einfach, es hat was so damit zu tun, ob sie bestraft werden für eine bestimmte Handlung oder nicht, wenn sie zu einer Handlung genötigt werden, die eigentlich strafbar ist.
Ach so, dann ist es ein Notstand. Dazu wurde ich aber gebracht und habe das nicht aus freiem Willen entschieden.
So, genau. Und Nötigungsnotstand, oder nicht höchstpersönliche Rechtsgüter meint, also höchstpersönliche Rechtsgüter sind Leben, Gesundheit oder Freiheit.
Aha.
So, und alles andere, Eigentum beispielsweise.
Ist nicht höchstpersönlich?
Nee, ist zwar ein wichtiges Rechtsgut, aber nicht ein höchstpersönliches Rechtsgut.
Weil ich es auch wegtragen, wegnehmen und übertragen kann.
Ich nehme das mal an, ich habe das so gelernt.
Meine Freiheit jedenfalls könnte ich ja nicht übertragen.
Nee, es Beides hat auch vielleicht nochmal was damit zu tun, dass das eben Rechtsgüter sind, die besonders wichtig sind.
Wie kommt man denn auf so ein Thema? Wie sind Sie darauf gestoßen, dass Sie sich mit dem Thema Nötigungsnotstand bei Gefahr für nicht höchstpersönliche Rechtsgüter befassen
muss? Gute Frage, frage ich mich heute auch. Es ist, glaube ich, damals so gewesen, als wir das gelernt haben, im Kurs oder im Repetitorium, ich weiß das nicht mehr, wird einem das beigebracht und irgendwo kriegt man dann an einer Stelle vielleicht mal ein Stirnrunzeln und denkt drüber nach und fragt sich, ist das wirklich so? Ist das wirklich so richtig, dass man, warum soll das nicht gelten bei nicht höchstpersönlichen Rechtsgütern von erheblichem Wert beispielsweise? Und das ging es da. Ich glaube, wir haben ein etwas abwegiges Beispiel gebracht, aber das muss man manchmal bringen, um die Sachen greifbar zu machen, damit man sie besser versteht. Und dann, ich glaube, der Fall war so, wenn ich das noch richtig hinkriege, dass sie beispielsweise, ich sagte, es ist etwas abwegig, aber sie haben einen ganz wertvollen Gegenstand und sagen entweder, der Gegenstand hier wird zerstört, ich zerstöre deinen ganz wertvollen Gegenstand, oder du gibst der Frau neben dir eine leichte Ohrfeige. Mhm. So, da würde man vielleicht sagen, wenn der Gegenstand 100.000 Euro wert ist, die Ohrfeige ist vielleicht zu verschmerzen, könnte man sagen, gut, dann ist das, wenn ich dann der anderen Frau die Ohrfeige oder einem Mann die Ohrfeige dann gebe, dann ist das durch einen Notstand entschuldigt. Dann werde ich dafür nicht bestraft.
Verstehe, weil der Wert, der da vernichtet werden würde, so hoch ist.
Genau, weil der Wert, verstehe. Genau. Und vorher wurde eben, soweit ich das in Erinnerung habe, gesagt, sozusagen, wenn höchstpersönliche Rechtsgüter gegen nicht höchstpersönliche stehen, gewinnen immer die höchstpersönlichen Rechtsgüter.
Das ist so. Aber wirklich ein konstruierter Fall.
Das ist ein sehr konstruierter Fall. Ich glaube, das hat auch keine praktische Relevanz, aber das ist manchmal bei Jura so auch
mit Doktorarbeiten. Aber ich wüsste jetzt, wie ich mich zu verhalten habe, wenn einer sagt, entweder ich mache dein, weiß ich nicht was, kaputt oder du gibst eine leichte Ohrfeige, würde ich dann die leichte Ohrfeige geben.
Dann können sie mich zitieren und dann werden sie nicht bestraft. Genau.
Auf jeden Fall hatte ich Kommilitonen, die Jura studiert haben, und die haben auch immer gestöhnt, weil sie solche Aufgaben hatten, die so abstrus waren mit irgendwelchen Gartenzwergen, die von irgendwo geklaut wurden, und also mysteriöse Fälle. Die waren immer so ein paar Mal um die Ecke gedacht, natürlich als Lehrbeispiel, aber die waren echt kurios.
Die Lehrbeispiele, das hat unser Studium so an sich, dass wir im Studium vieles lernen, was wir später nicht mehr brauchen, aber es geht einfach darum, einmal sozusagen zu verstehen, wie es wirklich ist. So ein bisschen kann man das vergleichen, warum lernen Matrosen bei der Marine noch auf der Gorch Fock, es wird ja nicht mehr gesegelt, aber dass man einmal das Handwerk von Grund auf versteht, wie es eigentlich ist, und dann kann man darauf aufbauen. Heute, man macht viel im Sachenrecht, das sind sozusagen die, wegen dem Immobiliarsachenrecht, da geht es um Grundstücksverkäufe oder Grundstückskaufverträge, und da sind die Schulfälle immer so oder so in die Richtung ähnlich abwegig. Ich bin nicht der Einzige, der solche abwegigen Beispiele hier bildet. Der sind so, der Minderjährige geht zum Notar und der erkennt nicht, dass der minderjährig ist und verkauft ein Grundstück, und der andere wird ins Grundbuch eingetragen, so wie nach der anderen. Das passiert in der Praxis nie. In der Praxis passieren viel lebhaftere Fälle, viel spannendere Fälle.
Aber er muss halt knifflig sein,
der Fall. Es muss knifflig sein, man muss man zeigt damit auch, ob man das System versteht.
Ja. Bevor wir nochmal zum Personalmangel zurückkommen, warum haben Sie überhaupt Jura studiert und wo? Das habe ich nicht gefunden.
Ich habe damals Jura studiert in Osnabrück. Das war mehr so ein Glückstreffer. Ich habe mich tatsächlich sehr spät dazu entschlossen. Ich habe mit 19 Jahren Abitur gemacht, wie das damals üblich war und heute ja auch wieder. Mhm. Dann war ich ein Jahr bei der Bundeswehr und habe mich tatsächlich erst wenige Monate vor Studienbeginn für Jura entschlossen. Mein Vater ist selber Jurist, ist selber Richter gewesen. Ja, ich weiß aber nicht, ob das abgefärbt hat, das kann ich schwer sagen.
Ein bisschen wahrscheinlich schon.
Möglicherweise ein bisschen, ansonsten sind wir eher eine Lehrerfamilie, das hat nicht auf mich abgefärbt zumindest. Ich habe das einfach probiert und dann hatte ich das Glück, dass es funktioniert hat, dass es mir auch Spaß gemacht hat. Das war das, was ich eben meinte, es muss einem nach meiner Meinung schon irgendwo Spaß machen, wenn man sich da am Anfang durchquält, dann ist das eigentlich schon mal ein Zeichen, dass man es nicht machen sollte.
Haben Sie dann mit Ihrem Vater auch viel gefachsimpelt und so? Der hat sich ja wahrscheinlich gefreut, ne, dass Sie auch in seine Fußstapfen treten.
Ich glaube, er ist nicht der Typ, der sich darüber freut, dass man in seine Fußstapfen tritt, sondern sagt, wir sollen das machen, was für uns selber das
Beste ist. Ja, aber ich meine, trotzdem ist das ja ganz schön, wenn man so, das ist ja wie so eine Anerkennung, dass der Beruf geschätzt wird und man sein eigenes Kind den eben auch schätzt, ne, oder wichtig oder als auch verantwortungsvoll und so empfindet.
Wenn er sich gefreut hat, hat er das heimlich gemacht.
Ah ja, okay. Gut, ich kenne Ihren Vater natürlich nicht. Auf jeden Fall, Sie fachsimpeln bis heute.
Wir fachsimpeln bis heute. Wir besprechen manchmal, wenn ich das ein oder andere Problem habe, was ich nicht lösen kann, den einen oder anderen Fall habe, bei dem ich mich frage, wie man den lösen kann und auch mal eine externe Meinung nochmal brauche, eine nicht Bremer Meinung. Er war Richter in Nordrhein-Westfalen, dann rufe ich ihn mitunter an und wir besprechen die Verfahren und manchmal werden wir uns einig, manchmal nicht und manchmal kriegt man nochmal einen ganz anderen Blick drauf.
Ja, ist interessant.
Und so, aber das Allermeiste bespreche ich dann, wenn ich Fragen habe mit meinen hiesigen Kollegen, mit denen ich mich da kurz schließe, aber manchmal eben auch mit ihm. Ihm kann ich besser die Zeit stehlen als meinen Kollegen.
Naja, er hat ja auch sehr viel Erfahrung, ne? Das ist ja auch was, großen Erfahrungsschatz zu
haben. Das ist definitiv so, ja.
Also auch wenn er zu den Boomern gehört, wie man immer so ein bisschen abfällig sagt. Also Jura in Osnabrück, und was hat Sie nach Bremen getrieben?
Also das ist vergleichsweise banal. Ich bin aber dann hier geblieben, weil es mir gut gefallen hat. Ich wollte mal in einer Stadt wohnen mit Fluss. Ich komme aus Bielefeld. Ah. Da gibt es keinen echten Fluss. In Osnabrück gibt es die Hase, die ist aber nicht so im Stadtbild präsent. Und ich wollte einmal in einer Stadt mit Fluss leben und hatte dann überlegt, was könnte man machen, kam Richtung Frankfurt oder Hamburg oder Düsseldorf. München. Da hat man München vielleicht auch, hätte mich auch, das bereue ich etwas, dass ich nie, das nie in den Süden geschafft hätte. Frankfurt hatte ich versucht, dann weiß man immer nicht, man bewirbt sich dann immer bei einem Oberlandesgericht und dann kann man in dem Oberlandesgerichtsbezirk, wird man in einen Landgerichtsbezirk geschickt. Beispielsweise hätte ich dann auch in Kassel landen können. Oder
Nichts gegen Kassel.
Nichts gegen Kassel, aber hat, glaube ich, keinen Fluss, zumindest keinen Docher, die Fulda.
Doch,
oder
die Fulda, Die Fulle, Fulda, wie man in Kassel sagt. Ja.
Ich weiß nicht, ob die so Stadtbild prägen.
Das
ich weiß
doch, die ist in der Stadt, aber die sind natürlich nicht so groß.
Jedenfalls hatte ich dann ich hatte Fragen zu meiner Bewerbung, hatte dann angerufen bei den Referendarsabteilungen, sowohl in Düsseldorf wie auch in Hamburg, und weiß von diesen beiden Städten noch, dass ich außerordentlich unfreundlich und barsch am Telefon abgecancelt wurde. Da hatte ich irgendwie nicht mehr das Verlangen, mich da irgendwie weiter drum zu kümmern, und rief dann in Bremen an, und die Kollegin da beim Oberlandesgericht, Frau Tecklenburg-Persicke hieß sie damals, ist nicht mehr im Dienst. Die war dermaßen freundlich und aufgeschlossen und sagte, und wenn Sie dann mal hier sind auf Wohnungssuche, kommen Sie mal vorbei und dann trinken wir einen Kaffee. Und ich war hin und weg von diesem ersten Telefonat und dachte, das mache ich jetzt. Und es passte auch ganz gut, dass ich zwischen Studium und Referendariat nicht diesen großen Freiraum hatte, sondern im Abstand dann von 3 Monaten wieder weitermachen konnte. Und dann bin ich in Bremen geblieben, habe zuerst in der Neustadt gewohnt. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil Bremen ist ja wirklich bei allem, was man auch kritisch über Bremen sagen kann, es ist einfach eine schöne Stadt. Hm. Nicht nur wegen der Weser, aber auch wegen der Altstadt, wegen des Viertels, wegen der vielen Badeseen, die es in Osnabrück, in Bielefeld nicht gibt. Hm. Also ich weiß das schon sehr zu schätzen, hier zu leben.
Aber wenn alle Bremer so freundlich wären zu Auswärtigen, das wäre ja das beste Standortmarketing, was man machen kann. Ne? Noch mehr als der Fluss.
Manchmal ist es zumindest relativ einfach, Leute hier hinzulocken.
Aber ich glaube, viele Bremer sind hier aufgeschlossen und freundlich zu anderen Leuten. Also habe ich jetzt so den Eindruck. Ne? Die sind ja nicht so, wie man es den Berlinern zum Beispiel nachsagt, Taxifahrern
zumindest. Habe ich hier auch so den Eindruck. Ne?
Ja. Und warum Richter? Sie haben ja selber gesagt, in der Wirtschaft kann man mehr verdienen. Juristen sind ja nicht etwa nur Anwälte, sondern die sind ja in vielen Top-Positionen. Herr Buvenschulte ist Richter, Jurist. Das ist auf jeden Fall Jurist. Die Juristen sind auch in Top-Positionen, Sparkassenvorstände oft, in allen möglichen anderen Verwaltungsaufgaben in großen Firmen. Wieso Richter? Oder wieso in Staatsdienst?
Also ich habe, nachdem ich das Referendariat beendet habe, erst als Rechtsanwalt gearbeitet in der Kanzlei, in der ich auch mein Referendariat damals gemacht habe, weil mir das wirklich gut gefallen hat, die Arbeit als Rechtsanwalt.
Und was für ein Recht war das?
Das war Verkehrsrecht relativ viel und das Spezialgebiet Soldatenrecht, weil das die Kanzleiinhaber damals seit vielen Jahren, Jahrzehnten immer gemacht haben.
Gibt es wahrscheinlich nicht viele, ne?
Da gibt es nicht viele, genau. Also wir hatten bundesweit Mandanten, die zu denen kamen. Ganz früh, also ganz häufig so Sachen mit Kriegsdienstverweigerung, die gemacht haben, und aber auch Rückforderungen von Ausbildungsgeldern und so. Und das war denen irgendwie ein Herzensanliegen von der linken Seite aus gesehen. Die waren sozusagen, haben immer leidenschaftlich gegen die Bundeswehr agiert. Aber alles zivilisiert und alles rechtlich einwandfrei. Und das war ein ganz tolles Klima in der Kanzlei, und die Arbeit hat mir wirklich Spaß gemacht, da einfach auch sich mal auf eine Seite zu stellen und mit einer Seite kämpfen zu können. Hatte aber eigentlich immer für mich gesagt, ich möchte dauerhaft Richter werden, weil es mir einfach besser gefällt, dass man nicht Positionen vertreten muss, die man eigentlich nicht selber vertritt, sondern so sehen kann, wie man es für richtig hält. Nicht willkürlich und nicht wie seine Stellung da missbrauchen, sondern einfach gucken, wie würde man den Fall rechtlich oder wie kann man ihn rechtlich sauber lösen, und das kann ich dann auch so vertreten, ohne irgendwelche Einflüsse von außen. Das habe ich mir so vorgestellt, das hat mich manchmal als in dem Anwaltsberuf gestört, dass man Sachen vertreten muss, hinter denen man nicht so wirklich steht.
Um seinen Mandanten sozusagen, was für den Mandanten rauszuschicken.
Genau,
der Mandant, oder die Kanzlei auch, was die Kanzlei will, zu repräsentieren.
Genau, also beides. Und wenn der Mandant kommt, das ist ein Stammkunde, das ist ein Stammmandant, der kommt immer wieder mit irgendwelchen Sachen, und nehmen wir an, im Verkehrsrecht, sie werden geblitzt. Und der Mandant sagt,
ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, oder kommt zu Ihnen und sagt, mach da mal was gegen. Und dann denke ich, naja, was soll ich denn an dem Messergebnis hier groß anzweifeln? Das ist ein
Blitzer, ne?
Fahr doch einfach langsamer, und wenn man geblitzt wird, dann zahl das. Und der sagt aber, bewahre mich vor dem Bußgeld. So. Das kann man machen, das macht dann auch immer Spaß, wenn man sich entschlossen hat, sich auf die Seite dann zu stellen. Aber vom Naturell her denke ich dann, oder dachte ich eher, bin ich eher derjenige, der einfach unbefangen an diese rangeht und sie selber entscheidet.
Im Strafrecht, da gibt es ja auch diese Fragen, warum jemand Vergewaltiger, Kindermörder, Kinderschänder und sonst was vertritt, oder Rechtsradikale, aber die müssen eben auch eine anwaltliche Vertretung haben. Ne? Trotzdem fragt man sich, würde man das selber machen? Könnte man das selber machen? Auf jeden Fall ist es wirklich kritisch.
Also muss jeder, ich kann jeden verstehen, der sagt, dass er das nicht kann. Allerdings muss man sagen, diejenigen, die das machen, machen genauso wertvolle Arbeit letztlich für das Verfahren, wie wir das auch machen. Denn jemand ohne faires Verfahren, ohne Verteidigung, ohne richtige Verteidigung zu verurteilen, das kann jedes Land. Das kann das.
Ja, absolut.
Dann kann man auch nach Russland gehen und sich die Schauprozesse da angucken. In unserem Land eben ist es so, oder in unserer Rechtsordnung ist es zum Glück so, dass jeder einen Anwalt braucht. Und gerade die, denen der schwerste Vorwurf gemacht wird, die brauchen eigentlich den besten Anwalt, weil denen das Schlimmste droht.
Das stimmt, aber Beate Zschäpe oder so hätte man das gerne gemacht. Ne? Was heißt gerne gemacht, hätte man das gemacht? Manchmal frage ich mich auch, habe mich auch gefragt, vielleicht wissen die das, die kommen ja oft mit mehreren Anwälten an. Und ich frage mich, woher das Geld eigentlich kommt, mehrere Anwälte zu bezahlen. Frau Klette hat doch auch mehrere Anwälte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Das habe ich, also ich meine, wahrscheinlich gibt es Spenden, also kann ich mir gut vorstellen, aber ein Pflichtverteidiger ist doch nur eine, oder kriegt man auch.
Könnt ihr jetzt etwas ironisch sagen, vielleicht ist da noch was von den Geldtransportern übrig geblieben, was da ist. Nein, da weiß ich nicht.
Aber
ich weiß es nicht. Also es ist im Regelfall so, kriegen Sie einen Anwalt für ein Strafverfahren. Und je nachdem, wie umfangreich die Verfahren sind, wenn Sie ein ganz umfangreiches Verfahren haben, dann kriegen Sie auch mal einen zweiten oder manchmal sogar einen dritten Pflichtverteidiger. Bei Zschäpe war das so, es waren ja unzählige. Ich meine, es wären doch über 300 Verhandlungstage gewesen, weiß nicht mehr genau, weil es ein elendig langes Verfahren.
Die hat sich ja auch mit denen gestritten und die wollte die nicht mehr, dass sie vertreten wird, hat die ausgetauscht.
Was auch nicht gegen die Anwälte sprechen muss, sondern für die Anwälte, dass die sagen, wir verteidigen dich trotzdem so, wie wir es aus unserer Fachperspektive für richtig halten. Auch wenn man sich damit mit der Mandantin überwirft, wenn die oder wenn man als Anwalt, als Verteidiger ist man sozusagen selber frei, man kann das machen, was der Mandant will. Man kann aber auch sagen, ich weiß es sozusagen mit meinem überlegenen Wissen besser als du. So, und ich gebe jetzt die und die Erklärung ab. Also im Regelfall hat man einen Anwalt und wenn man mehrere Anwälte hat, entweder bezahlt man sie selber oder das Gericht hat mehrere beigeordnet, wenn das Verfahren so umfangreich
war. Aber das kann sein bei diesen mordsmäßigen Verfahren, dass es daher kommt. Ne? Ich habe mich schon gefragt, das kann ja auch sein, dass tatsächlich für politische Menschen, wo es um politische Positionen auch geht, dass da tatsächlich gespendet wird. Das ist ja auch nicht vollkommen.
Als es hier damals vor vielen Jahren diesen Prozess gab mit dem sogenannten Valentin, der mit Vornamen immer genannt wurde, dieser Werder Bremen-Anhänger, der rechtsradikale oder mutmaßlich rechtsradikale Passanten angegriffen hat. Hat sozusagen Leute gesehen, die, so habe ich das mitbekommen aus den Medien, ne, die dann beispielsweise die verdächtigen Klamotten trugen oder so und die soll er dann angegriffen haben und verletzt haben. Und das war dann so eine, das wurde daraus eine Art politischer Prozess gemacht von der Verteidigung damals, so habe ich das mitbekommen. Tatsächlich ging es einfach um Körperverletzungsvorwürfe, die aufgeklärt wurden. Und ich glaube, dass für ihn auch damals gespendet wurde. So habe ich das mitbekommen.
Gut, dann hätten wir das auch endlich mal geklärt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, aber das, glaube ich, die meisten Laien werden das wahrscheinlich auch nicht wissen, warum die dann mit mehreren Anwälten da antanzen dürfen, wenn das Pflichtverteidiger sind. Das kann man ja irgendwie nicht sagen. Auf jeden Fall diese Frage, was kann ich als Rechtsanwalt vertreten, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass jeder einen Rechtsbeistand braucht. Aber man kann trotzdem sagen, aber bei mir ist bei zum Beispiel Kindesmisshandlung oder so ist einfach Schluss, ne?
Ich glaube, da vertreten sich auch die Mehrheit. Es gibt viele, die das nicht können, aber es gibt auch viele, die können kein Blut sehen und können deswegen kein Arzt oder keine Ärztin werden.
Ja, absolut.
Das ist so. Und ich kenne auch genug Leute, die sagen, ich könnte das nicht. Ich könnte keinen verteidigen, der ein Kind ermordet hat. Ich wüsste auch nicht, ob ich es könnte, muss ich wirklich sagen. Es ist gut, dass es andere gibt, die das machen.
Jetzt ist Richter gehört ja zu den unabhängigsten Berufen überhaupt. Ne? Man kann zwar in Berufung gehen, aber es gibt über ihnen keine Kontrollinstanz mehr. Sie haben quasi keinen Chef, der sagt, das war aber keine ordentliche Arbeit.
Das ist gerade das Schöne an unserem Beruf, dass wir eigentlich niemandem gefallen müssen.
Genau.
Das ist, ich glaube, da gibt es eigentlich keine andere Berufsgruppe, bei der das so zutrifft. Sie müssen irgendwo auch ihrem
Chef gefallen
oder dem Verleger gefallen. Und selbst bei den Staatsanwälten ist das letztlich so, dass die doch dass sie weisungsgebunden handeln, was in der Praxis nicht der Fall ist, in den allermeisten Fällen nicht. Da wird das alles auch selber bearbeitet. Aber bei den Staatsanwälten kann der Behördenleiter sagen, wir legen Rechtsmittel ein, auch wenn du das nicht willst.
Ja, genau.
Oder wir klagen das an oder klagen es nicht an, obwohl du es anders einschätzt. Bei uns Richtern ist das so, wir können wirklich das entscheiden, wie wir es für richtig halten. Als wir diese ganzen Prozesse mit VW beispielsweise haben, da gibt es niemanden, der sagt, es wäre schön, wenn ihr das hier zugunsten von VW entscheidet, weil das ein wichtiger Standortfaktor für Niedersachsen ist, für das Umland ist. Nein, sowas hat es nicht gegeben. Wir können das wirklich frei entscheiden. Ich glaube, es gibt keinen anderen Beruf. Jeder Freiberufler muss letztlich seinen Auftraggebern gefallen. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass man das irgendwo, dass man sich irgendwo in einer falschen Sicherheit wiegt und sagt, so nach der Art, ich kann machen, was ich will. Das aber nicht, aber
woher soll mein Vertrauen in Ihre Berufsgruppe kommen, wenn Sie machen können, was Sie wollen? Es gibt eigentlich kein Kontrollorgan mehr.
Es gibt Kontrollorgane, es gibt die Rechtsmittel.
Ja, ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne?
Aber gibt es, und es gibt darüber hinaus auch noch, also das Recht beugen dürfen wir auch nicht, das ist eine Straftat. Also wenn wir was machen, was rechtlich überhaupt nicht vertretbar ist.
Hey, aber Sie haben ja einen Spielraum, ne?
Genau, wir haben einen Spielraum. Das ist ja auch gut so, dass wir einen Spielraum haben, aber wir müssen eben alles abwägen. Und das, sag ich mal, was Ihnen die Sicherheit geben würde, ist, dass wir unbefangen sind. Und wenn Sie uns nicht für unbefangen halten, weil wir uns vielleicht vorher zu kritisch geäußert haben oder uns vorher schon zu sehr auf eine Seite geschlagen haben, wenn wir den Angeklagten vorher sagen, sie sollten gestehen, weil sie sind ja sowieso schuldig, dann ist es klar, dann werden sie wegen Befangenheit abgelehnt. Also Sie können ziemlich sicher sein, dass Sie jemanden haben, der Ihnen wirklich unbefangen gegenübertritt.
Aber ich muss schon Urvertrauen haben in Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen.
Das wäre schön, wenn Sie das haben. Die meisten haben es oder haben immerhin noch großes Vertrauen in die Justiz.
Ja, ja. Obwohl die schwindet, das, oder was heißt in den Rechtsstaat, muss man sagen, schwindet, ne, Reichsbürger und so weiter, was wir da alles hören. Das ist ja übrigens auch Ihre Sorge, wenn wir jetzt zum Personalmangel zurückkommen. Ich habe mal die paar Zahlen. Sie haben gerade gestern, glaube ich, noch mal darauf hingewiesen, dass die Personalausstattung zu wünschen übrig lässt, wenn ich das hier richtig vorlese. Bei der Staatsanwaltschaft müssten es in Bremen 97 Vollzeitstellen besetzt sein, aber es sind nur 66 und 33 Servicestellen fehlen. Das sind sozusagen, wie nennt man die nochmal? Es sind ganz verschiedene Berufe, meine ich.
Geschäftsstellenmitarbeiter.
Genau, Geschäftsstellenmitarbeiter, die Sekretariatsarbeiten auch mit erledigen, genau. Aber auch Ansprechpartner für Menschen sind.
Für die Bürger, ne, genau. Also genau. Auf den Briefköpfen, die Sie dann kriegen als Betroffener von der Justiz, steht eigentlich nicht die Telefonnummer des Richters oder der Richterin, sondern der Geschäftsstellenmitarbeiter. Und die rufen Sie dann an.
Verwaltungsgericht sind sogar 10 Richterstellen nicht besetzt und 3 Servicestellenmitarbeiter. Und beim Amtsgericht, wo Sie ja auch noch Vizepräsident sind, das habe ich noch gar nicht erwähnt, da fehlen 8 Richter und 37
Service. Beim Amtsgericht Bremen, ich bin Vizepräsident beim Amtsgericht in Bremerhaven.
Ach so, beim Bremerhaven, das wusste ich gar nicht.
Auf jeden Fall. Bremerhaven ist klein, ja.
Fehlen auch Richter. Aber hier im Amtsgericht fehlen 8 oder ist das in Bremerhaven?
Nee, hier, also wenn Sie von Richtern sprechen, fehlen beim Amtsgericht Bremen 8.
8 und 37
Service. 37. Das ist eine
irre Zahl.
Es ist eine wirklich irre Zahl. Genau so ist es.
Ich weiß gar nicht, was Servicestellen in der Geschäftsstelle arbeiten. Ist das nicht mehr attraktiv? Ist das sozusagen das gleiche Problem, was Ärzte haben, die keine medizinische Fachangestellten mehr finden? Oder was ist das?
Da gibt es keine ganz klare und einfache und eindeutige Antwort darauf. Das hat viele Faktoren. Das eine ist, dass erstmal zu wenig Stellen geschaffen sind. Es ist nicht so, Sie sagten eben gerade, Stellen seien nicht besetzt. Das ist ein Teil, dass Stellen nicht besetzt sind, aber es fehlen auch überhaupt Stellen, die geschaffen werden. Das sind sozusagen, also es ist beides.
Wie wir vorhin gesagt haben, es gibt zu wenig Menschen, die sich darauf bewerben. Es gibt auch zu wenig finanzierte Stellen.
Das ist so. Und genau. Und der Fachkräftemangel trifft letztlich auch die Justiz. Das ist ein banaler Satz. Der trifft aber auf uns genauso zu, dass wir auch Schwierigkeiten haben, Leute an uns zu binden oder Leute zu finden. Wir haben auch vielleicht in der Vergangenheit hat die Justiz zu wenig ausgebildet, das rächt sich jetzt. Und wer dann hier nicht in Bremen ist, in dem Alter, in dem man sich dann vielleicht einen festen Job sucht, der kommt dann vielleicht auch nicht.
Quereinsteiger, damit können Sie nichts anfangen.
Doch, tun wir auch viel. Wir haben auch viele Quereinsteiger, gerade da klagen auch manche Anwaltskanzleien drüber, das kann ich auch nachvollziehen.
Weil man denen die Rechtsanwaltsgehilfen
genau, weil die Leute ausbilden, da viel, viel Mühe reinstecken oder viel Arbeit reinstecken. Und dann wirbt die Justiz dir ab und sagt, öffentlicher Dienst zieht bei einigen noch. Ja. Ich kann das verstehen, dass die Anwälte darüber nicht glücklich sind, aber musst du letztlich sagen, so ist der Markt.
Gibt's anderen Berufen auch, ne?
Rufen auch und jeder muss sehen, wo er bleibt, wir auch.
Aber mich könnten Sie nicht anlernen. Ich müsste eine Ausbildung machen.
Was haben Sie studiert?
Archäologie und Kunstgeschichte.
Ich muss nachdenken. Ich glaube, ich könnte Sie nicht anlernen, es sei denn, wenn Sie das wollten, tatsächlich. Als Richterin könnte ich Sie nicht anlernen. Nicht anlernen. Dazu müssen Sie Jura studiert haben. Aber als Servicekraft, wenn Sie motiviert wären, da bin ich überfragt, ob wer nun gar nichts mit dem Beruf vorher zu tun hatte, aber gezeigt hat durch einen anerkannten Abschluss, dass er was geleistet haben kann,
In der Justiz wird wahrscheinlich ein bisschen strenger sein als anderswo. Aber sonst ist es ja inzwischen gang und gäbe, dass man Quereinsteigern versucht, den Boden zu bereiten. Auch jemand, der vielleicht, das heißt ja nicht mehr Sekretärin, sondern Bürofachfrau ist, man vielleicht dann auch einstellen könnte. Ne?
Ja, also ob das tatsächlich so ist, wer nur null Vorkenntnisse hat oder null Bezugspunkte vorher im Hinblick auf juristische Berufe hatte Ob wir den auch nehmen würden, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Das vielleicht wäre das was für den Richterbund, sich dafür einzusetzen. Bei Lidl könnte ich wahrscheinlich anfangen.
Das müsste ich auch erst lernen, glaube ich, was die da machen. Aber ich glaube, es lässt sich dann
aber anlernen. Aber da muss ich keine ganze Ausbildung hoffentlich machen. Und bei Erziehern wird jetzt auch gerade darüber diskutiert, ob die zumindest helfen dürfen.
Bei Erziehern ist das auch so, das ist auch, ja, kann man auch sehr fragwürdig finden, auch als Eltern.
Ja, das stimmt.
Seine Kinder, seine kleinen Kinder in Hände von Leuten geben will, die
es nicht gelernt haben. Meine Hände würden sie nicht ihre kleinen Kinder geben.
Doch, das würde ich. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, auf jeden Fall sind sehr viele Stellen nicht besetzt oder nicht finanziert. Und Sie haben gesagt, dass erstmal Fakt ist, dass Sie das seit wie lange sagen? Ich bin seit 1999 in Bremen. Ich würde bald sagen, seit 1999.
Da war ich noch nicht hier. Ich bin seit 2008 in Bremen. Ich bin seit 2012 Richter.
Seit 2022 sind Sie Vorsitzender des Richterbunds.
Genau. Vorher war ich im Vorstand hier, habe das alles schon mit begleitet, auch mitgemacht, kenne auch ein paar Zahlen davon aus der Vergangenheit. Ich weiß, dass wir das immer fordern. Das ist natürlich unsere Aufgabe als Berufsverband. Wir setzen uns einerseits an für die Erhaltung, so heißt das, des Rechtsstaates. Wir erheben dann die Stimme, wenn wir meinen, dass der angegriffen wird, aber vertreten eben auch die Interessen unserer Mitglieder. Und das sind an einerseits die Interessen der Arbeitsbedingungen und andererseits die der Besoldung. So, und es ist immer so schon, wenn man, wir haben ja ein System sozusagen, da können wir relativ genau nachmessen, wie viele Richter brauchen wir, wenn wir so und so viele Verfahren haben. Wenn wir sagen, wir haben 100 Kündigungsschutzklagen, beispielsweise beim Arbeitsgericht, oder wir haben 100 Diebstahlstaten bei der Staatsanwaltschaft oder beim Strafgericht, beim Amtsgericht, dann können wir daraus relativ gut runterrechnen, wie viele Richter genau wir bräuchten, um diese Verfahren zu bearbeiten. Diese Zahlen haben wir bekommen, die kriegen wir vom Ressort jetzt immer jedes Jahr. Die haben wir auch vorgestern gerade, heute ist Donnerstag, Montag haben wir sie bekommen. Dadurch kam diese Pressemitteilung jetzt. Das war sozusagen für uns der Anlass zu sagen, das ist, was wir immer schon gesagt haben, zeigt sich jetzt in Zahlen, die wir vom Justizressort selber haben. Wir machen das auch nicht gegen das Justizressort. Wir sind uns mit dem Justizressort da völlig einig, dass uns die Stellen fehlen. Aber wir kriegen sie eben nicht. Aber es ist richtig, wir sagen das seit jeher. Was allerdings jetzt anders ist, dass es ist jetzt, ich habe das Gefühl, dass wir das mit einer anderen Schärfe in letzter Zeit tun. Es fehlte schon vorher Personal, aber so viel Personal wie jetzt fehlte, insbesondere im Bereich der Strafjustiz, das ist wirklich neu.
Zumal es ja dann auch zu solchen extremen Fällen kommt, dass Leute auf freien Fuß gesetzt werden, wie 2022 in Bremen, weil sie nicht rechtzeitig, Anklage erhoben worden ist.
Dieser Fall aus dem Jahr 2022, da ging es, glaube ich, um dieses Verfahren mit der zerteilten Leiche in Posthausen.
Das kann sein, im Umland.
Ja. Das waren spektakuläre Fernsehbilder, die man sah. Das sind dann drei Beschuldigte in Untersuchungshaft gekommen, denen vorgeworfen wurde, dass die diesen Menschen aus der Bremer Neustadt umgebracht haben sollen, aus der Rheinstraße, meine ich was. Und dabei war es, ich weiß nicht, ob sich dieser Fall tatsächlich so sehr eignet, der sozusagen Beleg ist für Personalmangel. Es tauchte mal in einem gerichtlichen Beschluss auf, das Wort Personalmangel oder...
Nach einem halben Jahr wurden die auf freien Fuß gesetzt, weil irgendeine Frist überschritten wurde, ne?
Die wurden durch das Oberlandesgericht auf freien Fuß gesetzt, denn eigentlich ist es so, sie müssen nach der Festnahme, haben sie 6 Monate Zeit, das Verfahren zu Ende zu ermitteln, anzuklagen. Und dann hat das Gericht, es muss innerhalb dieser 6 Monate muss ermittelt, angeklagt und das Verfahren eröffnet und der erste Verhandlungstag
stattgefunden hat. Und das war nicht passiert.
In diesem Fall war es so, dass das Verfahren nach meiner Kenntnis, ich war nicht Teil dieses Verfahrens, aber was ich hörte, ist, dass das Verfahren, glaube ich, dass der erste Sitzungstag 3 Wochen nach hinten verlegt worden ist, weil nochmal relativ kurzfristig sehr viel Aktenmaterial nachgeliefert worden ist. Und dann hat der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer gesagt, dazu brauche ich jetzt noch etwas Zeit, um das zu sichten. Ich kann nicht unvorbereitet in das Verfahren gehen. Und dann ist es so, sie müssen dann von Amts wegen so ein Verfahren dem Oberlandesgericht vorlegen, das dann entscheiden muss, ob in diesem Einzelfall es gerechtfertigt ist,
die Frist zu verlängern,
die dann Angeklagten oder Angeschuldigten über die Frist hinaus in Untersuchungshaft zu lassen. In vielen Fällen wird das auch gehalten. In diesem Fall hat das Oberlandesgericht gesagt, das hätte man noch schneller machen müssen.
Auch nicht einfach, sowas zu sagen.
Nein, also selbst wenn, ich glaube, in diesem Verfahren, das ist tatsächlich ein schlechtes Beispiel für Personalmangel, muss ich mal sagen. Sondern auch wenn wir noch besser ausgestattet gewesen wären, das Landgericht war zum damaligen Zeitpunkt schon ganz gut ausgestattet. Da ist ja nachgesteuert worden, auch mit noch so viel Personal, wäre dieser Fall, glaube ich, nicht anders gelaufen. Und das Landgericht hat ebenso sorgfältig begründet, warum es diese 3 Wochen, warum es sozusagen über die 6 Monate hinaus erst den Termin machen konnte, wie das Oberlandesgericht später gesagt hat, das hättet ihr schneller machen müssen. Da würde ich mich nicht auf eine Seite schlagen. Das Oberlandesgericht entscheidet verbindlicher, daran halten sich auch alle. Was aber nicht zwingend heißen muss, dass die Entscheidung vom Landgericht weniger vertretbar war.
Aber Richter machen ja auch mal Fehler und schätzen Sachen vielleicht falsch ein oder jemand ist krank oder so.
Das ist, natürlich passiert das. Und das ist natürlich, wenn jemand krank ist, da kann man sagen,
Das kann man nachweisen, da dann kann man sagen.
Kann man nachweisen, das ist dann vielleicht wirklich eine Sache, die sozusagen die nicht vorwerfbar ist
Gewalt,
für das genau. Gericht. Und wenn Sachen nicht vorwerfbar sind, dann sind auch die Oberlandesgerichte da gnädiger.
Obwohl für die Betroffenen, wenn die unschuldig sind, das natürlich einen Unterschied macht, ob ich noch 3 Wochen in Untersuchungshaft womöglich unschuldig sitze. Deswegen ist es ja richtig, dass es eine Frist gibt.
Ne? Natürlich ist es deswegen richtig. Jetzt, es ist auch immer so, Sie müssen direkt, sozusagen, wenn Sie den in Untersuchungshaft nehmen, sich klar machen, jetzt läuft die 6-Monats-Frist und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt kann ich nicht hier lange warten, die Sachen per Post verschicken und Ewigkeiten warten. Ich muss da wirklich hinterher sein und gucken, wann kommen die Auswertungen der Telefonüberwachung rein. Ich kann da nicht sagen, sozusagen, das mache ich nach dem Verfahren, was mich jetzt vielleicht mehr interessiert, sondern das hat Priorität. Das ist ja auch richtig, denn die Beschuldigten gelten als unschuldig, solange sie rechtskräftig verurteilt sind.
Und
das heißt,
sind
sie
immerhin im Knast.
Die bringen einen, auch wenn viele von denen tatsächlich nachher verurteilt werden und sich gezeigt hat, sie waren tatsächlich schuldig, zu dem Zeitpunkt gelten sie als unschuldig und erbringen ein Sonderopfer, indem sie sich in Untersuchungshaft begeben, wenn auch nicht freiwillig. Aber sie kommen ins Gefängnis, obwohl sie nicht verurteilt worden sind.
Mussten Sie im Studium eigentlich auch mal eine Nacht im Knast verbringen?
Nee, eine Nacht im Knast habe ich nicht gemacht. Ich habe damals eine Führung tagsüber gemacht. Ich habe hier in Bremen mal eine Schicht mitgemacht. Keine Nachtschicht, aber eine Frühschicht. Sozusagen von morgens um sehr früh morgens um 5 oder 6 Uhr.
Ja.
Dann irgendwie bis mittags
und habe das mal miterlebt. Ich glaube, dass man sich das einfach nicht vorstellen kann, mal abgesehen von dem Druck von den Mitgefangenen oder was da auch immer sein kann, wie das ist, da eingesperrt zu sein. Womöglich unschuldig und aus dem, na gut, irgendwie muss es ja Fluchtgefahr geben, ne?
Es gibt,
man ja nicht in Untersuchungshaft und es muss massive
Vorwürfe. Es gibt 3 Haftgründe, manchmal 4. Muss sagen, es gibt Haftgrund der Flucht oder Fluchtgefahr, der Haftgrund der Wiederholungsgefahr und den Haftgrund der Verdunklungsgefahr. Eins von denen muss vorliegen. Und wenn Sie noch so verdächtig sind, aber keiner dieser Haftgründe vorliegen, dann kommen Sie nicht ins Gefängnis. So kommen Sie nicht in U-Haft. Es sei denn, Sie kommen nachher nicht zur Hauptverhandlung. Dann können Sie ins Gefängnis.
Auf jeden Fall muss das ein ganz schöner Eischnitt sein. Und es gibt ja auch ganz, ganz selten, aber es gibt ja auch ab und zu mal Justizirrtum, auch Leute, die länger im Knast sitzen. War nicht erst vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob eine Veröffentlichung von einem diesem sogenannten Badewannenmord, der Ewigkeiten im Knast saß und hinterher hat sich herausgestellt, oder man konnte es ihm jedenfalls nicht schlüssig nachweisen.
Das gab halt, glaube ich, ein Wiederaufnahmeverfahren.
Ja, es ist ganz selten so, aber es passiert
gelegentlich. Es ist ganz selten so. Manchmal, es gab auch das Verfahren, glaube ich, wo das Gericht davon überzeugt war, dass Angehörige, glaube ich, den Mitbewohner da, ich glaube, zerteilt hätten und die Leiche entsorgt hätten und nachher fand man ihn in seinem eigenen Auto im Fluss oder so. Aber es gibt es nachher. Gott sei Dank sehr selten, aber natürlich ist jeder Fall einer zu viel. Das ist so, für uns wäre das so mit das Schlimmste, was uns passieren könnte, jemanden tatsächlich ins Gefängnis zu bringen und dann noch für längere Zeit, der es nicht gewesen ist.
Sie sagen, dass das Vertrauen oder dass man befürchten muss, dass ein Vertrauensverlust in den Rechtsstaat, dass das passieren kann in der Bevölkerung, wenn zu wenig Richter und Staatsanwälte da sind. Inwiefern, dass ich darauf warten muss, dass ich zu meinem Recht komme oder dass ich darauf, ja genau, das ist es oder ich merke das ja gar nicht, dass es zu wenig Richter und Staatsanwälte gibt.
Ja, weil sie nicht bei Gericht sind oder weil sie nicht vor Gericht gehen. Wenn sie aber vor Gericht gehen oder wenn sie beispielsweise Opfer einer Straftat geworden wären, dann würden sie das merken. Wenn sie zum Beispiel, sagen wir, sind Vermieter und ihr Mieter zahlt Miete nicht und sie kündigen ihm. Und das Verfahren könnte nach 5 Monaten zu Ende sein, es dauert aber 9 Monate. Dann denken Sie, der Rechtsstaat funktioniert nicht mehr so, wie er sollte. Wenn bei Ihnen zu Hause eingebrochen wird beispielsweise und da gibt es Spuren, aber die werden nicht ausgewertet. Und dann wird im Nachbarhaus vielleicht nochmal eingebrochen von den gleichen Leuten, weil der Fall nicht aufgeklärt werden konnte, was er hätte schneller werden können. Dann verlieren Sie vielleicht auch das Vertrauen in den Rechtsstaat. Oder wenn einfach die Sachen gefühlt zumindest gar nicht mehr bearbeitet werden, sondern nach hinten gelegt werden. Bei der Polizei gibt es ja eine riesige Halde von unbearbeiteten Verfahren, die einfach gar nicht bearbeitet werden können. Die auch später nochmal wieder zu uns kommen. Ich meine, dass dann nicht das richtig sehe, sind das 20.000 Verfahren, die da liegen.
Ja, sehr viel. Ja, auf jeden Fall kann dadurch das Vertrauen erodieren, das stimmt. Es wird ja sowieso oft gesagt, dass gerade bei so Straftaten wie in der Drogenszene, dass da manche zumindest behaupten, dass das alles viel zu lasch ist und die Täter sofort wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Das Leben ist natürlich nicht schwarz und weiß, aber solche Erfahrungen, also ich glaube, Polizisten sind da auch besonders frustriert. Kriegen sie sowas auch mit und was kann man denn dazu sagen?
Ich kriege sowas manchmal mit, das lässt sich natürlich so in der Allgemeinheit sehr schwer sagen. Ich kenne es so, es wird jemand aufgegriffen von der Polizei. Dann prüft als erstes die Polizei, können wir den wieder laufen lassen nach der Personalienfeststellung und vielleicht der Vernehmung oder könnte es sein, dass der vielleicht in Untersuchungshaft kommt. Dann schalten die den Staatsanwalt, die Staatsanwältin ein, die prüft das auch nochmal. Und wenn die zu dem Ergebnis kommt, da kann man oder da liegen die Voraussetzungen für den Haftbefehl vor, dann wird Haftbefehl beim Ermittlungsrichter beantragt, der dann auch nochmal prüft, die Voraussetzungen vorliegen. Da sind also mehrere Instanzen drin, zum Glück, die sich das aus verschiedenen Blickwinkeln angucken. Und dann kann es natürlich sein, dass hier und da die Auffassungen voneinander mal abweichen. Es ist so, wir können die Leute nur in Untersuchungshaft nehmen und dürfen es nur, wenn einer der Haftgründe vorliegt. Und wenn er nach unserer Auffassung dann nicht vorliegt, wenn sie meinetwegen sagen, der hat sich noch so miserabel gegenüber der Polizei benommen, mal nicht juristisch gesagt, der hätte es alle mal verdient, wenn der erst mal ein paar Tage und ein paar Wochen dafür ins Gefängnis geht, und zwar gleich, ist das das eine. So mag man fühlen und denken, kann ich mir auch manchmal nicht freimachen davon, aber tatsächlich, wenn man das entscheiden muss, guckt man ganz nüchtern, liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor. Und das ist manchmal, das kann eben manchmal dann voneinander abweichen, wenn man sowas im Eifer des Gefechts oder in der akuten Situation sozusagen direkt wahrnimmt als Polizist vor Ort. Das kann ich total nachvollziehen, dass man dann frustriert ist, wenn dieserjenige, der einem so viel Ärger gerade gemacht hat, wenn der danach wieder...
Intensivstraftäter, ne?
Ja, aber bei Intensivstraftäter kann man ja in Untersuchungshaft leichter nehmen. Da haben sie ja relativ schnell die Wiederholungsgefahr.
Ja, ja, aber man fragt sich doch, wie kann einer überhaupt Intensivstraftäter werden? Hätte dann nicht schon viel früher irgendwas, kann ja auch Jugendhilfe oder so sein, ganz was einfach, passieren ja, müssen, bevor zu Intensivstraftäter und einfacher Straftäter bleibt?
Ja, also das ist ganz einfach. Da gibt es verschiedene Gründe. Entweder kommt er gerade frisch aus dem Gefängnis, dann bleibt der Intensivtäter, aber die Justiz hat ihre Arbeit gemacht und dann ist er als Intensivtäter wieder auf der Straße, nachdem er seine Strafe verbüßt hat. Es kann aber auch sein, dass man, das ist ja nicht alles der Verantwortungsbereich der Justiz, das fängt ja im Elternhaus insbesondere an. Das wird immer so gesagt, das muss sozusagen das die Verantwortung auch der Schulen. Was im Elternhaus schiefgelaufen ist, lässt sich schwer durch Schulen und von uns schon mal gar nicht in die ganz andere Richtung lenken.
Aber da muss der Staat ja Verantwortung übernehmen, einfach zum Schutz der Gesellschaft. Anders geht es ja gar nicht, wenn die Eltern sich nicht kümmern. Pech gehabt, ne? Ist nicht schön, aber gibt es ja manchmal, weil die oft selber gar nicht können, also sich um sich selbst gar nicht kümmern.
Kann das versuchen. Ich bin selber auch Familienrichter und kann das... natürlich versuchen wir dann auch da den Kindern zu helfen, wo es geht, aber natürlich kommen wir gegen ein Elternhaus nicht an, was seine Kinder nicht richtig erzieht.
Ja, ja, das ist schon schwierig.
Also in krassen Fällen schon, ja, klar, ja. Aber in der Breite nicht.
Straftäter werden jünger. Manchmal wird ja auch danach gerufen, wenn sie Familienrichter sind, dass das Strafmündigkeitsalter gesenkt wird. Was halten Sie davon?
Ich sehe es kritisch. Bisher kommen wir eigentlich gut damit aus, so wie es jetzt ist. Wir haben als Familienrichter auch die Möglichkeit, die Kinder dann aus den Familien rauszunehmen und in die sogenannten Kinderheime, wie man mal früher sagte, zu bringen. Die sind dann hier in Bremen nicht geschlossen. Das ist dann so. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, ob das zielführend ist, dass man damals 12-Jährige der mit dem Strafrecht überzieht und ins Jugendgefängnis bringt, ob man es damit besser macht oder vielleicht schlechter. Dass es geschlossene Heime geben könnte, das ist vielleicht eine andere Frage. Weil das
wurde hier auch mal diskutiert.
Das wurde hier auch diskutiert, das ist dann eine politische Frage. Ich meine, dass es schon Verfahren oder schon Fälle gibt, in denen das durchaus nötig
ist. Ich glaube, die werden auch zum Teil nach Niedersachsen geschickt, kann das sein? Ich bin mir da aber nicht so sicher.
Das kann sein. Ich weiß nicht, wie es in Bremen ist. Die Verfahren kommen relativ selten.
Ja.
Bei uns an. Wir verstrecken gegen in Niedersachsen den Jugendarrest. Also das, was sozusagen unter der Jugendgefängnisstrafe ist, das ist sozusagen alles, was bis 4 Wochen geht. Das ist so eine Art Warnschussgefängnis, was man verhängen kann. Aber eben erst, wenn die strafmündig sind, wenn sie 14 sind.
Aber man hat ja tatsächlich das Gefühl, dass Täter jünger werden. Ich weiß nicht, ob die verrohen oder ob die früher erwachsen werden. Da gibt es ja auch Untersuchungen zu. Wenn irgendwie 10-Jährige schon mit Messern auf andere einstechen, ich meine, es ist ja Quatsch, dass das nie gegeben hat. Ne? Das, vielleicht wird es auch dadurch, dass man einfach mehr Aufmerksamkeit dem schenkt. Haben Sie den Eindruck, dass die Täter jünger werden? Oder ist das, ich weiß, wahrscheinlich gibt es da auch Zahlen zu, aber es geistern immer wieder solche Sachen durch die Medien, wo man denkt, wo man richtig schluckt, weil das Kinder sind. Ne? Also richtige Kinder, die vielleicht noch nicht mal richtig in der Pubertät sind.
Also Kinder, die mit 10 Jahren, die im Alter von 10 Jahren auf andere mit Messer stechen, die gehören nach meiner Auffassung ins Krankenhaus und in die Psychiatrie und würden dann da auch hinkommen. Da sind sie besser aufgehoben, dann ist die Gesellschaft vor ihnen noch geschützt. Das ist dann, also das gibt es hier in Bremen auch. Es gibt auch die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie, bei denen die dann auch nicht rauskommen. Das kann man machen. Und dann werden die da ärztlich behandelt. Das scheint mir in diesen Fällen eher der Fall zu sein. Ansonsten liegen mir über die Zahlen, inwiefern das tatsächlich so ist, dass immer mehr jüngere Menschen, also Kinder, nicht strafmündige Straftaten begehen. Ich habe dazu keine Zahlen.
Sonst würde man das, glaube ich, nicht diskutieren, denn, dass man das Gesetz irgendwie ändert.
Ja, man kann das auch diskutieren, indem einfach viel darüber berichtet wird. Das kann ja auch Anlass sein, dass man darüber...
Die Wahrnehmung sich dann verschiebt.
Es wird ja immer mal wieder diskutiert. Bisher ist es so, dass das immer mal wieder... Einfälle sind, man kann auch darüber diskutieren. Das will ich gar nicht sagen, dass man die Meinung nicht vertreten kann. Ich selber bin davon persönlich nicht überzeugt, weil ich nicht meine, dass man es damit, dass man es mit Gefängnis besser macht. Auch wenn Jugendgefängnis was anderes ist als Erwachsenengefängnis.
Familienrichter, was sind die Fälle, die Sie mit nach Hause nehmen?
Es sind selten die Fälle, die eindeutig sind. Es gibt, ich kann das so nennen, es gibt tatsächlich in dem einen oder anderen Fall, man kann das nicht anders sagen, es gibt, nee, da das Verfahren noch anhängig ist, will ich jetzt...
Nee, keine Beispiele.
Will ich vor allem jetzt, ja, will ich mit den Begriffen jetzt vorsichtig sein, aber es gibt, wenn Sie beispielsweise den Fall haben, wenn Sie drei kleine Kinder im Haus haben und in den Haarproben der Kinder, auch des Säuglings, findet man Kokain oder so. Und die Kinder sind sowieso, die haben verfaulte Zähne beispielsweise, wie in dem Verfahren. Dann ist die Entscheidung vielleicht relativ einfach, dass die Kinder zum gegenwärtigen Zeiten, genau, dass die dann weg müssen und dass die bei Pflegeeltern besser aufgehoben sind. Mit nach Hause nehme ich eher die Verfahren. In Familiensachen ist es ja so, da geht es nicht um 2000 Euro mehr oder weniger. Da geht es darum, ob man die Kinder bei sich haben kann. Und für die Kinder geht es darum, ob sie bei den Eltern leben können oder ob sie fälschlicherweise zu den Eltern kommen und da großen Schaden erleiden. Also sie machen mit ihrer Entscheidung, mit ihrer Einschätzung, die sie abgeben, auch mit ihren Ratschlägen, die sie da in der Verhandlung geben, das kann große Auswirkungen auf die Familien und auf die Kinder haben. Auch für Eltern ist es das Schlimmste, wenn ihnen die Kinder weggenommen werden. Und wenn sie dann so Grenzfälle haben, die man so und so sehen kann und wo sie, das kommt hin und wieder auch mal vor, dass sie da hin und her überlegen und denken gestern so und morgen so und beraten sich und merken dann, schreiben sie die Entscheidung auf und merken beim Schreiben, das ist doch schwierig, das könnte doch anders sein. Das sind so diese Grenzfälle, also die nicht eindeutig sind, die aber große Auswirkungen haben. Das sind die Fälle, die ich mit nach Hause nehme. Ist nicht, dass ich dann schlecht schlafe, aber in denen, über die ich auch am Wochenende nachdenke. Ich habe auch als Strafrichter über Fälle teilweise am Wochenende nachgedacht, wenn man sich wirklich gefragt hat, ist das jetzt nachweisbar oder ist das nicht nachweisbar?
Hat sich Ihr Menschenbild dadurch verändert, weil Sie ja doch mit sehr vielen negativen Sachen sozusagen zu tun haben?
Nein, ich kann das, glaube ich, ausklammern. Ich kann sagen, wir sehen nicht, wir als Strafrichter und als Familienrichter eigentlich auch nicht, aber als Strafrichter noch mal weniger sehen wir den Querschnitt der Gesellschaft. Das ist beim Zivilgericht was anderes. Ne? Also jeder kann einen Verkehrsunfall haben und jeder kann sich mit dem Vermieter streiten über Schimmel in der Wohnung. Da haben Sie mehr den Querschnitt. Beim Strafgericht haben Sie eigentlich nicht den Querschnitt, sondern halt eine bestimmte Klientel ganz häufig, die wieder zu Ihnen kommt, die mit eigenen Problemen zu tun hat, mit Drogenabhängigkeit beispielsweise oder mit, ja, dadurch bedingt dann mit Beschaffungskriminalität, also klauen, umgehen, kaufen zu können.
Da wissen Sie ja, dass die oft wieder bei Ihnen landen, weil da einfach man einfach nicht einfach so aussteigen kann, sagen kann, ja, Herr Richter, ich habe es verstanden und geht mir nach Hause und alles wird gut, ne?
Man kann hoffen, dass es bei manchen so wirkt. Die machen das ja auch nicht aus Boshaftigkeit, den Konsum von Drogen. Sondern da ist einfach mal falsch abgebogen in ihrem Leben. Ganz banal, haben mit 17 Jahren Heroin genommen und das war ein schwerer Fehler, das würden die heute auch so sehen, aber der Fehler ist nun mal passiert, hat aber damit haben sie sich sozusagen selber ihr Leben eingeschränkt oder versaut. Und leben dann in einer Spirale, in denen sie keinen Beruf haben, in denen sie nicht arbeiten können, vielleicht keine eigene Familie haben, sondern zwischen Straße und Gefängnis.
Das ist schon schrecklich.
Das ist schon wirklich schrecklich, das darf man auch nicht hämisch sehen, überhaupt gar nicht, sondern kann man einfach nur sagen, man hat Glück gehabt, dass das eigene Leben besser verlaufen ist. Aber ich sehe eben, wir haben beim Strafgericht oder als ich da als Strafrichter gearbeitet habe, wir haben das eben mit einem bestimmten Teil der Bevölkerung zu tun, aber daraus schließe ich nicht auf alle.
Ja, verstehe. Aber so richtig tolle Sachen erleben Sie natürlich auch wenig, ne? Na gut, wenn Sie
manchmal,
mal jemanden
manchmal
wieder...
Manchmal witzige Sachen, das ist schon so. Manchmal lernt man auch witzige Sachen. Ne?
Wenn Sie so jemanden mal wieder treffen würden, den Sie mal verknackt haben oder eben auch nicht und dessen Leben dadurch eine andere Wendung genommen hat, das wäre natürlich ganz schön, ne? So die Erfolgserlebnisse.
Das tut man danach eigentlich relativ selten. Man sieht sie eigentlich dann nur wieder, wenn es nicht gut gelaufen ist.
Wenn man sie nicht wieder sieht, ist das Erfolgserlebnis. Es sei denn, sie sind weggezogen.
Ja, und dann haben sie es wieder, weil sie so viele Verfahren haben, dann auch häufig wieder vergessen, wenn sie die nicht mehr wiedersehen.
Ich war mal, glaube ich, in einem Gericht, im Amtsgericht, ich glaube in Bremen, da hat sich der Angeklagte hat da rumgehangen, hat seine Käppi nicht abgezogen, Kaugummi gekaut. Dann wurde er natürlich darauf hingewiesen. Ich finde sowas wirklich schwierig, weil schon da sieht man das Verhältnis von jemandem zum Staat oder zum Richter oder zum Ernstnehmen. Passiert Ihnen das häufiger oder ist das Quatsch, dass sozusagen der Respekt auch vor Autoritäten, das haben Polizisten ja auch, dass der auch bei Ihnen sinkt und Sie denen sagen müssen, so jetzt setze dich hier mal ordentlich hin, das ist hier ernst und das ist nicht, wir sind nicht im Kasperletheater, noch nicht bei Barbara Salisch.
Ich nehme das auch so wahr, dass der Respekt insbesondere gegenüber der Polizei deutlich abgenommen hat. Das ist das, was ich immer wieder höre und was mir gespiegelt wird und was ich auch lese in den, in den Tathergangsberichten oder in den Berichten, die ich in der Akte dann da habe, so wie ich mich nie gegenüber der Polizei benehmen würde. Ich habe auch nie mir gegenüber die Polizei Anlass gegeben, wenn ich mal mit der Polizei zu tun hatte, nie als Beschuldigter, Gott sei Dank, aber wenn ich mal mit ihr zu tun hatte, egal in welchem Bundesland, habe ich immer professionelle Polizisten da erlebt, die das anständig gemacht haben, habe mich nie irgendwie schlecht behandelt gefühlt. Aber ich lese aber immer, dass sich viele Leute dann, dass viele Leute das nicht ernst nehmen, was die Polizei sagen, dass sie gerade provozieren und sozusagen sagen, wir kommen ja eh wieder raus, ihr könnt uns ja eh nichts. Bei Gericht ist das, habe ich das Gefühl, anders, weil sie bei uns doch wissen, wir haben dann doch das letzte Wort. Und wer sich bei uns nachher schlecht benimmt und man muss nicht immer Einsicht zeigen, auch bei denen, die keine Einsicht zeigen, müssen nachher Haftgründe vorlegen oder müssen Voraussetzungen für Gefängnis vorlegen. Aber da habe ich eher das Gefühl, dass die für uns noch Respekt haben, dass da jemand seine Mütze nicht abnimmt und Kaugummi kaut. Das passiert mitunter und wenn man denen das dann sagt, in einem anständigen Tonfall, nicht unterwürfig, aber auch nicht, sag ich mal, direkt den großen Anschiss geben, dann habe ich das noch nicht erlebt, dass die das dann nicht machen.
Die wissen das vielleicht gar nicht besser zum Teil, ne?
Manchmal ist es so, manchmal wollen sie vielleicht auch provozieren, manchmal ist es was auch immer, dass jemand dann darauf nicht gehört hat, ist eigentlich noch nicht, habe ich noch nicht erlebt. Und wenn es denn passiert, muss man mit Fingerspitzengefühl in jedem Einzelfall damit umgehen und auch mal gucken, ohne zu viel Nachsicht zu haben, warum macht er das? Ich habe das einmal
verständnisvoll.
Ich versuche das zu sein, aber wie jeder Mensch, manchmal gelingt es mehr, manchmal weniger. Und
das müssen ja auch gar nicht jugendliche Schlingel sein. Es können ja auch so Großkotze sein, die meinen, sie könnten mit Geld alles regeln. Das ist aber in einem Rechtsstaat hat das eben auch Grenzen, ne?
Definitiv. Also solchen Leuten, die meinen, dass man das so machen kann,
dass
wir
uns damit
eindrücken, denen würden wir was erzählen. Und wir haben dann auch Mittel, dass wir uns dagegen wehren. Wir können entweder sogar Gewalt anwenden lassen durch die Wachtmeister, die Sitzungspolizei, okay, hat der Richter im Verfahren. Man kann dem aber auch Ordnungsmittel auferlegen. Da muss er dafür Geld zahlen oder sogar in Ordnungshaft genommen werden.
Ja, das gibt's ja bestimmt, dass Leute dann immer dazwischen reden oder dazwischen rufen oder sich aufregen oder sonst was.
Man muss auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Es geht ja nicht darum, dass wir, wir machen das nicht um unserer selbst willen. Wir wollen nicht respektvoll behandelt werden, weil wir meinen, wir haben dieses tolle Richteramt, sondern wir wollen die Verfahren gut aufklären. Und dazu gehört es eben nur, dass man in zivilisiertem, geordnetem Rahmen, spätestens bei uns bei Gericht, wenn ein paar Wochen oder Monate vergangen sind, die Sachen nüchtern und sachlich und ruhig aufklärt.
Und naja,
das ist eben nicht möglich, wenn alle da durcheinander rufen und sich nicht benehmen.
Nee, und also ich finde, dass man schon Respekt gegenüber dem Staat haben, den sie dann haben sollte, den sie repräsentieren. Ne? Und sie repräsentieren auch die Bevölkerung.
Das sollte man auch haben. Allerdings den gesunden Respekt, den man gegenüber dem Staat haben sollte, der aber nicht Unterwürfigkeit sollte.
Ne? Auf keinen Fall. Kein Kadavergehorsam. Genau. Aber schon wissen, das ist ernst und das ist hier ein Staatsrepräsentant und das habe ich ernst zu nehmen. Ne?
Das sollte
das
man
ist
tun.
Nicht mein Nachbar.
Und auf der anderen Seite haben wir auch Leute gegenüber, die sagen, die haben auch ihr Leben gelebt und haben auch ein respektables Leben. Auch die verdienen von uns den Respekt, den sie auch kriegen. Durch die normale, freundliche, auch verbindliche Ansprache.
Sie haben im Zusammenhang mit der personellen Belastung, wie ist das eigentlich? Also es fehlen Richter. Ist das dann die Tendenz, dass die sich selbst ausbeuten? Weil die Fristen sind ja trotzdem da. Wenn da zu wenig Leute sind, was ist denn die Antwort darauf?
Die Antwort ist auch wieder hier. Gibt nicht die eine Antwort oder die andere Antwort, sondern es ist so, einerseits wird priorisiert. Und andererseits wird natürlich dann nachgearbeitet. Also wir machen das schon so, dass wir uns für manche Sachen tatsächlich aufopfern. Gerade im Bereich der Strafjustiz ist das so, bevor wir diese Fristen reißen und uns die Blöße geben, vom Oberlandesgericht aufgehoben zu werden, wieder mit schlechter Presse, dass sie dann vom Weserkurier wieder sagen, was hat das Landgericht da wieder gemacht, wieso waren die denn nicht schneller, das wollen wir nicht. Und wir wollen auch im Übrigen nicht, dass Leute, die vielleicht aus guten Gründen in Untersuchungshaft sitzen, weil sie ein Tötungsdelikt vielleicht begangen haben sollen und dann man nicht ausschließen kann, dass sie das vielleicht wieder machen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und wir wollen das auf gar keinen Fall darauf anlegen und versuchen und tun auch alles wirklich, dass sowas nicht passiert. Aber das geht natürlich nur, wenn Sie da eine gesunde Arbeitshaltung haben und eben nicht sagen, ich gehe aber jetzt hier um 16 Uhr nach Hause, weil für mehr werde ich nicht bezahlt.
Aber können Sie denn Überstunden aufschreiben und abbummeln?
Nee, das können wir nicht. Das ist auch gut so. Wir sind als Richter frei in unserer Arbeitsgestaltung, auch in unserer Arbeitszeit, wann wir arbeiten. Wir können auch nachts arbeiten, vielleicht nicht nachts die Sitzung abhalten, aber wir sind frei, wie lange, wie schnell wir ein Verfahren bearbeiten, welche Mühe wir uns damit geben,
ach,
so
gut,
wie wir es für richtig halten.
Wenn ich der Senat wäre, würde ich sagen, ja wieso, die müssen das ja sowieso schaffen. Warum soll ich denn mehr Stellen schaffen, wenn die sich dann alle selbst ausbeuten?
Das ist tatsächlich die Haltung. Das ist der Nachteil dadurch, dass wir unsere Arbeitshaltung so haben, wie sie haben, dass das ausgenutzt wird.
Sie können keine Überstunden abrechnen, die werden auch nicht bezahlt oder werden auch nicht abgegolten?
Nein, genau. Wir machen das einfach so obendrauf, weil wir so sind, wie wir sind, sage ich mal.
Aus Gewissen.
Aber wir können natürlich auch nicht alles damit auffangen. Ne? Nee. Wir sind gewissenhaft, wir haben diese Arbeitshaltung, sonst geht man nicht in den öffentlichen Dienst und geht nicht in die Justiz. Aber wir können auch nicht alles auffangen. Und die Sachen, die liegen bleiben können, die lassen wir dann auch liegen oder müssen wir dann auch liegen lassen.
Und das wiederum kommt beim Bürger so an, dass er denkt, ja, die kümmern sich gar nicht.
Ja, aber wir kümmern uns drum. Also ja, das ist schon so, dass wir wirklich viel machen. Die Zahlen, das belegen auch die Zahlen, wenn man sich anguckt, wie viel wir erledigen. Da sind wir im Bundesdurchschnitt sehr, sehr weit oben. Also wir leisten schon sehr viel. Ich glaube, ein Bremer Bürgermeister hat mal gesagt, gebt den Richtern viel Arbeit, dann arbeiten sie viel, gebt ihm wenig, dann arbeiten sie wenig.
War das Henning Schärf?
Ich weiß nicht, ob es Henning Schärf oder
jemand anderes war.
Da
gab es einen Artikel in der FAZ, wo er ziemlich viel Zorn auf sich genommen, obwohl er auch selber Jurist ist. Henning Schärf, meine ich. Herr Börnsen ist auch Jurist.
Herr Börnsen war auch sogar Richter, ja.
Ja, also, genau, Jugendrichter.
Verwaltungsrichter.
Verwaltungsrichter, stimmt. Genau. Verwaltungsrichter. Und ist dann hinterher auch, hat ja wieder als Anwalt auch gearbeitet.
Genau, stimmt. Ja. Also wir versuchen das Schlimmste damit zu verhindern, das gelingt uns auch, aber es hinterlässt Spuren und führt dann beispielsweise auch zu hohen Krankheitsständen.
Genau, das ist das eine, das gelingt dann das andere.
Und wir sehen jetzt gerade beim Landgericht, gerade mit dem Landgerichtspräsidenten drüber gesprochen, der sagte, das Landgericht ist jetzt einigermaßen gut ausgestattet, so wie es eigentlich sein sollte. Ich nenne das hier Pepsi 100, dazu kann ich gleich was sagen, das hat nichts mit der Cola zu tun, sondern ist die Abkürzung
für... Personalschlüssel ist das, ne?
Genau, ein Personalschlüssel, ich muss ihn jetzt hier nicht rauf sagen, ne? Das ist langweilig, glaube ich.
Naja.
Da ist das Landgericht jetzt bei etwa 100%, also so wie es sein sollte, so wie es die Koalition auch aufgeschrieben hat in ihrem Koalitionsvertrag, die es in 2 Jahren in allen Dienststellen der Justiz sein sollte. Und sagt, wir haben einen Krankenstand, der ist so niedrig wie nie.
Das ist ja bei Erziehern und so weiter
auch so. Dann ist man erstmal in dieser Spirale drin und dann kann man sagen, Richter und Staatsanwälte sind nochmal weniger krank, als das Bedienstete sonst sind. Das ist einfach so. Und trotzdem haben wir da natürlich, je höher die Fehlzahlen da sind beim Personal, desto höher ist der Krankenstand.
Wenn diese Servicestellen nicht besetzt sind, heißt das auch, dass sie quasi Arbeiten machen, die sie gar nicht machen, die gar nicht zu ihrem Berufsbild gehören, weil es gar nicht anders geht?
Manchmal ist das so tatsächlich, dass wenn die Servicekräfte
nicht da sind, Umschläge kleben
Briefmarken und oder Akten kopieren, das kommt mit Unteraufbau.
Ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, aber ist nicht so gedacht, ne?
Ja, es ist auch so, wir wollen auch nicht, dass sich daran jemand gewöhnt. Also im Einzelfall ist das schon gemacht worden, dass wir dann auch tatsächlich da stehen und selber Akten kopieren, wenn das sein muss, wenn die Akte schnell raus muss. Damals, als wir noch die Papierakte haben, wir haben ja umgestellt auf die elektronische Akte, außer im Strafbereich noch. In den übrigen Verfahren haben wir jetzt fast überall die elektronische Akte, aber wenn dann jemand Akteneinsicht beantragen will oder irgendwas, es sollte noch eine zweite Akte geben, damit die Staatsanwaltschaft auch noch eine haben kann oder der Beisitzer, dann haben wir das auch schon selber kopiert oder tüten Briefe selber ein. Aber das nur wirklich im Notfall, das wollen wir nun nicht, dass das sozusagen der Normalfall wird.
Aber nicht, weil das unter ihrer Würde ist, sondern weil sie natürlich anders ausgebildet sind und ihre Arbeitskraft in was anderes investieren
so
sollten.
Ist es, genau.
Also nicht etwa, weil
jeder
das allerdings können studentische Hilfskräfte machen. Ne? Ich weiß nicht, warum in der Justiz das komplizierter ist als anderswo.
Natürlich können das studentische Hilfskräfte machen, aber es kostet auch Geld. Und wo sie kein Geld haben, wo das wirklich so knapp ist, dass sie nachher gucken, kann man für die Richter noch einen Kommentar kaufen, der 70 Euro kostet.
Ja.
Können wir uns das nicht mehr leisten? Das ist so auf Kante
genäht.
Es ist wie so ein Tischtuch, wo man sagen kann, wenn man an der einen Stelle zieht, fehlt es an der anderen Seite. Und das macht sich halt überall bemerkbar. Es ist so, wir haben für die kleinsten Sachen keine wirklichen Mittel.
Haben Sie schon mal überlegt, deswegen zu wechseln in so eine schöne, noble Rechtsanwaltskanzlei, die man aus dem Fernsehen kennt, mit schnieken Möbeln und wo ein Kommentar lächerlich da, die kommen automatisch.
Also ernsthaft, ich komme manchmal nicht ins Zögern, aber ich höre mir das durchaus etwas, ich werde etwas klein, wenn ich mich mit meinen Kommilitonen aus Osnabrück treffe und wir uns alle paar Jahre treffen, wir uns mal im Kreis dann zusammen und einer ist eine Staatsanwältin, die 3 anderen sind Rechtsanwälte, einer ist Rechtsanwalt in einer Frankfurter Großkanzlei und arbeitet sich auch dumm und dämlich, also noch mal mehr, als wir das tun, muss man sagen, aber hat ein unfassbares Gehalt, was er dabei rausholt. Und wenn ich dann von meinem erzähle, dann merke ich, wie ich etwas klein werde, aber ich werde nie neidisch, weil ich denke, ich habe immer noch den schöneren Beruf oder den schönsten Beruf.
Naja, und vor allen Dingen, wenn er so wenig Zeit hat, was hat er von seinem Geld? Und das ist halt
das
auch
ist
mal die
eben,
Frage. Oder arbeitet man wirklich, um viel Geld zu verdienen?
Ja, aber auch da sind jetzt inzwischen die Großkanzleien, dahinter ja auch die Großkanzleien, haben das Problem mit Personalmangel, also mit Nachwuchskräften, dass viele da nicht mehr hingehen wollen, weil sie sich eben nicht ausbeuten lassen wollen, weil sie eben auch Wert auf Freizeitgestaltung legen, Stichwort Generation Z, und haben darauf auch reagiert. Also wir hatten als öffentlicher Dienst sonst immer unser Fund, dass wir sagen konnten, wir können mit den Gehältern nicht mithalten, aber wir können noch einigermaßen humane Arbeitsbedingungen liefern, dass wir die 40-Stunden-Woche in etwa zumindest haben. Es mögen dann mal 45 sein, aber es sind nicht 70 und schon gar nicht die Regel. Und da sind die Großkanzleien nun auch so, dass sie da andere Ansprüche, also geringere Ansprüche an Leute stellen. Das heißt, damit können wir nicht mehr wirklich punkten. Das sieht Und es wird schwieriger für uns, Nachwuchskräfte zu finden.
Ja, Sie haben auch mal gesagt, oder es ist auch so, dass die Justiz Personalprobleme hat oder dass es mehr Stellen geben muss, weil es mehr Fälle gibt. Woran liegt das? Haben wir zu viele Gesetze oder wieso gibt es mehr Fälle?
Es gibt mehr Fälle im Bereich der Strafjustiz. Das ist tatsächlich angestiegen. Wir können das in Bremen messen, wir können das aber auch bundesweit messen. Das ist als Bremen jetzt kein Einzelfall.
Gibt es mehr Straftaten oder werden mehr Straftaten angezeigt oder werden die Menschen einfach krimineller?
Was ich hörte aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft ist, dass es mehr Straftaten sind, dass es gestiegene Kriminalität ist.
Warum?
Zumindest zum großen Teil. Ich kann das schwer erklären. Vielleicht auch. Ich habe auch darauf nicht die Antwort. Vielleicht es sind hier auch vermutlich wieder verschiedene Faktoren, dass mehr Sachen angeklagt werden oder angezeigt werden. Stichwort Internetkriminalität Hasskriminalität. Das sind vielleicht Verfahren, die es vorher oder noch Taten, die es vorher gab, aber die unter dem Radar blieben.
Politikerbeleidigung ist ja ein eigener Straftatbestand.
Sowas kann vielleicht sein, wobei das hier auch vorkommt,
aber nicht
die große Masse. Aber wir können das messen. Wir hatten sonst immer so einen Bereich bei der Staatsanwaltschaft Eingänge im Jahr zwischen 59.000 und 65.000 Verfahren. Dann wurden daraus 2023, glaube ich, waren wir bei 72.000 und 2024 bei ungefähr 80.000. So. Und dann sind wir jetzt eben bei dieser Personalausstattung, die Sie, glaube ich, eben schon genannt hatten. Da sind wir sozusagen zwei von drei Staatsanwälten da,
die wir bräuchten. Das ist ja nichts besonders Optimistisches, ne?
Nein, im letzten Jahr ist ja etwas nachgesteuert worden. Da sind 10 neue Stellen bewilligt worden.
Ich meine auch, dass es mehr Straftaten gibt und es werden ja gar nicht alle angezeigt. Wenn mein Fahrrad geklaut werden würde, meinen Sie, ich gehe noch zur Polizei?
Für die Versicherung würden Sie es vielleicht tun. Aber es gibt natürlich viele Fälle, wenn es nicht das Fahrrad ist, sondern irgendwas, wo Sie keine Versicherung haben, dann würden Sie das vielleicht nicht tun.
Die lächeln ja nur müde, weil sie es halt auch gar nicht schaffen, ne?
Ja, und wenn Sie da hingehen, wobei auch solche Diebstähle auch vorher nicht aufgeklärt werden konnten.
Ja, ja.
Aber wenn Sie jetzt im Bereich der mittleren Kriminalität schon sind oder bei Wohnungseinbrüchen sind und das Gefühl haben, weil eben priorisiert wird, weil Haftsachen priorisiert werden und weil wir haben auch bei den Haftsachen einen Nullstand jetzt. Und wenn sozusagen die Verfahren priorisiert werden und natürlich man bei organisierter Kriminalität, bei EncroChat, bei den Schwerverbrechern wirklich oder den mutmaßlichen keine Abstriche machen will, dann bleiben andere Sachen auf der Strecke und das sind dann eben nicht nur Schwarzfahrer und irgendwie kleine Ladendiebe, sondern das sind dann eben auch, können dann auch Wohnungseinbrüche sein oder PKW-Diebstähle.
Auf jeden Fall haben Sie keine guten Nachrichten, den Menschen mitzuteilen, so richtig, ne? Zu viele Straftaten, mehr Straftaten, weniger Richter, weniger Staatsanwälte. Wo bleibt das Positive, Herr Schünemann?
Es ist nun mal einerseits unsere Aufgabe, dann auch auf die Missstände aufmerksam zu machen, weil die Justizsenatorin selber, die auf unserer Seite in dieser Sache ist, es ist nicht so, dass wir gegen sie hier agieren, sondern wir sind uns da einig, dass wir dieses mehr an Personal dringend brauchen. Wir sind uns auch bei den Zahlen einig. Aber es ist dann unsere Aufgabe, eben auch das auch öffentlich zu sagen, um auch einen gewissen Druck aufzubauen. Weil wir wollen ja einfach das Ergebnis haben. Wir wollen ja diese Stellen haben, um die Verfahren bearbeiten zu können. Es ist aber auch nicht so, dass alles schlecht läuft. Wir sind ein funktionierender Rechtsstaat. Wir haben keine Korruption. Wir haben ein ausgeklügeltes Rechtssystem, das auch in vielen Verfahren funktioniert. Sie haben sich da nicht der Willkür eines Richters ausgesetzt, mit dem Sie nicht einverstanden sind. Sie können den Richter ablehnen wegen Befangenheit. Sie können in die Rechtsmittel gehen, auch in mehrere Rechtsmittel gehen. Sie können bei dem Ladendiebstahl, wenn Sie verurteilt werden, bis vor das Oberlandesgericht ziehen und nachher bis vor das Bundesverfassungsgericht sogar. Und wir haben doch auch Verfahren, die auch eigentlich, eine Vielzahl von Verfahren habe ich das Gefühl, die so zufriedenstellend zumindest gelöst werden, dass sie nicht eben in die nächsten Instanzen gehen. Das heißt, auf eine Akzeptanz, vielleicht auf eine zähneknirschende Akzeptanz bei den Bürgern stoßen.
Das ist das
Problem. Und von Zuständen, sag ich mal, wie wir sie in osteuropäischen Ländern haben oder gar in der Türkei. Das sind ja die Sachen, bei denen man besonders kritisch hinguckt, wo es mal besser war, wo es sich nach unten entwickelt hat. Russland, das muss man ja gar nicht davon reden. Oder China, in dem es vielleicht noch
ist ja gar kein Rechtsstaat.
Das sind keine Rechtsstaaten in unserem Sinne. Und es gab auch noch nie da andere Zeiten. Bei der Türkei ist das so, da hatten wir andere Zeiten. Und im europäischen Ausland auch. Wir machen ja regelmäßig Besuche im europäischen Ausland und also auch als Richterbund selber und besuchen unsere Kollegen da für eine Woche. Das zahlen wir selber und tauschen uns dann mit denen aus, wie es bei ihnen aussieht. Und ich weiß noch, wie wir uns damals in Ungarn mit den Anwälten getroffen haben, in einer Dachkammer, weil das nicht so offiziell werden sollte, dass wir uns mit denen treffen. Und da waren wir nachher wir waren 30 oder 35 Kollegen waren da, die sich da oben,
würde ich sagen, zusammengequetscht haben.
Zusammengequetscht haben und uns mit den Anwälten ausgetauscht haben, wie die Bedingungen für die Rechtsanwälte in Ungarn sind in einem Staat, der immer autoritärer wird, wenn auch durch demokratische Wahlen irgendwo legitimiert. Ja. Natürlich kommt dann eins zum anderen. Diese Staaten bemächtigen sich dann der Presse oder versuchen sich der Presse zu bemächtigen. Da kann nicht mehr so unabhängig berichtet werden und wenn nicht mehr so unabhängig, genau, dann wird entsprechend gewählt. Das ist irgendwo, dann führt eins zum anderen. Ja, ja. Ne? Aber das sind natürlich Staaten, bei denen wir dann besonders kritisch hingucken und uns natürlich vorstellen, wir wollen was dafür tun, dass das bei uns nicht so kommt, hoffen das auch. Und es ist aber auch noch nicht so und das ist das Positive. Also wir leben in einem.
Ich würde das noch sogar rausnehmen wollen. Nicht noch, es ist, ich würde das noch rausnehmen. Es ist nicht so, nicht so.
Ich nein, hoffen, wenn ich gerade noch gesagt habe, dann das schneiden wir nachher raus. Vorher mal drüber gesprochen.
Nein. Wir tun alles
es
dafür.
Ist, es ist nicht noch so. Man muss allerdings sagen, und ich bin auch überzeugt davon, ich glaube nicht, dass wir wieder Zustände kriegen, wie wir sie mal hier hatten. Und ich glaube auch nicht, dass wir Zustände kriegen werden wie in Polen oder in Ungarn. Aber das ist auch kein Selbstläufer.
Genau,
wir
es ist nicht selbstverständlich.
Schon, genau, wir müssen uns schon dagegen wehren, auch wir müssen uns gegen auflehnen. Und wir können nicht sagen, da kriegen bestimmte Parteien, die bleiben bei 10% und darüber hinaus kommen die nicht. Wir haben gesehen, die kriegen auch mehr als 10%. Und das sehe ich dann wirklich als Gefahr für den Rechtsstaat.
Ja. Obwohl wir als Medien, würde ich jetzt einfach mal kühn behaupten, würden uns nicht reinfuschen lassen und würden weiter unabhängig berichten.
Ja, aber wenn die irgendwann über 50% bekommen und dann an irgendwelche Schaltstellen kommen.
Das Mediengesetze verändern, ne?
Mediengesetze verändern oder einfach ihre eigenen Leute irgendwo da reinbringen. Also Mittel und Wege finden diese Autoritären schon, um an diese Stellen in Medien und Justiz zu kommen.
Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht, aber bei privaten
nehmen privaten wird es dann, Leute wird es dann vielleicht schwierig, aber
deswegen möchte ich hier auch das Loblied auf den privaten, auf die privaten Medien, unabhängigen Verlage nochmal
sehen. Das ist genau, von unschätzbarem Wert, kann man sagen.
Meine letzte Frage ist, wenn Sie mehr arbeiten, als Sie eigentlich nach Ihrem Arbeitsvertrag arbeiten müssen, was tun Sie zum Ausgleich?
Ja. Zum Ausgleich kann ich aber sarkastisch sagen, mache ich dann noch Verbandsarbeit hier und spreche mit Ihnen, was mir aber sehr gut gefällt.
Ja. Sie gehen vielleicht an der Weser spazieren, wenn Sie schon in eine Stadt mit Fluss gezogen sind?
Ich gehe sehr gerne an der Weser spazieren. Ich gehe aber auch, spiele gerne Fußball. Ich koche gerne, ich esse gerne.
Sind Sie Werder-Fan?
Ich bin Werder-Fan geworden. Ich hatte auch dann mal ein paar Jahre eine Dauerkarte, das dann mit kleinem Kind nicht mehr so gut funktionierte. Dann sind die sogar manchmal verfallen. Ich bin Werder-Fan geworden. Ich habe mich anstecken lassen. Ich bin eigentlich Bielefeld-Fan als gebürtiger Bielefeld.
Arminia Bielefeld.
Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie ins Pokalfinale gekommen sind und auch, dass Sie gegen Werder Bremen gewonnen haben. Da war ich für den Underdog. Aber irgendwann ist es so, wenn Bielefeld nur noch jemanden haben, der in der zweiten oder in der dritten Liga spielt. Ich wollte auch mal bei der Bundesliga am Samstag für jemanden mitfiebern können.
Ja,
und dann in Bremen, für die ich vorher nicht so die Sympathien hatte. In Bremen kann man nur Werder-Fan werden. Ja. Und jetzt nenne ich mich etwas verschämt Werder-Fan, weil ich eigentlich ein adoptierter Werder-Fan bin. Und
das
ein
macht
gebürtiger,
nichts.
Aber
nee, das ist gar kein Problem. Es gibt in Bremen auch ein paar HSV- und Bayern-München-Fans.
Viele Bayern-München-Fans, das ist schrecklich.
Ja, ich muss es Ihnen so sagen, wie es ist. Aber Sie haben es ja schon selbst festgestellt.
Das ist so, wenn Sie im Stadion sind und Bayern spielt hier und schießt dann eines von vielen Toren, dann hat man das Gefühl, die Hälfte des Stadions ist voller Bayern-Fans.
Ne? Ja. Gut, Herr Bienemann, das waren meine Fragen. Haben wir irgendwas vergessen?
Wir könnten noch 2 Stunden weitersprechen, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben
nichts. Stimmt. Dann treffen wir uns einfach nochmal irgendwann.
Dann machen wir das nochmal, laden Sie mich wieder ein. Ich komme gerne wieder.
Ja? Herzlichen Dank, Herr Bienemann. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.